Dass die sozialdemokratische Presse überwiegend von Juden geleitet war, lernte ich allmählich kennen. Allein ich schrieb diesen Umstände keine besondere Bedeutung zu, lagen doch die Verhältnisse bei anderen Zeitungen genauso. Nur eines war vielleicht auffallend. Es gab nicht ein Blatt, bei dem sich Juden befanden, das als wirklich national angesprochen hätte werden können, so wie dies in der Linie meiner Erziehung und Auffassung gelegen war. Da ich mich nun überwand und diese Art von marxistischen Presseerzeugnissen zu lesen versuchte, die Abneigung aber in dem Maße ins Unendliche wuchs, suchte ich nun die Fabrikanten dieser zusammengefassten Schurkereien näher kennenzulernen. Es waren vom Herausgeber angefangen lauter Juden. Ich nahm die mir irgendwie erreichbaren sozialdemokratischen Broschüren und suchte die Namen ihrer Verfasser, Juden. Ich merkte mir die Namen fast aller Führer. Es waren zum weitaus größten Teil ebenfalls Angehörige des auserwählten Volkes, mochte es sich dabei um die Vertreter im Reichsrat handeln oder um die Sekretäre der Gewerkschaft, die Vorsitzenden der Organisationen oder die Agitatoren der Straße. Es ergab immer das gleiche, unheimliche Bild. Die Namen der Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen und so weiter werden mir ewig in Erinnerung bleiben. Das eine war mir nun klar geworden. Die Partei, mit deren kleinen Vertretern ich seit Monaten den heftigsten Kampf auszufechten hatte, lag in ihrer Führung fast ausschließlich in den Händen eines fremden Volkes. Denn dass der Jude kein Deutscher war, wusste ich zu meiner inneren glücklichen Zufriedenheit schon endgültig. Nun aber erst lernte ich den Verführer unseres Volkes ganz kennen. Schon ein Jahr meines Wiener Aufenthaltes hatte genügt, um mir die Überzeugung beizubringen, dass kein Arbeiter so verbohrt sein konnte, dass er nicht besserem Wissen und besserer Erklärung erlegen wäre. Ich war langsam Kenner ihrer eigenen Lehre geworden und verwendete sie als Waffe im Kampfe für meine eigene innere Überzeugung. Fast immer legte sich nun der Erfolg auf meine Seite. Die große Masse war zu retten, wenn auch nur mit schwersten Opfern an Zeit und Geduld. Niemals aber war ein Jude von seiner Anschauung zu befreien. Ich war damals noch kindlich genug, ihnen den Wahnsinn ihrer Lehre klarmachen zu wollen, redete mir im kleinen Kreise die Zunge wund und die Kehle heiser und vermeinte, es müsse mir gelingen, sie von der Verderblichkeit ihres marxistischen Irrsinns zu überzeugen. Allein dann erreichte ich erst recht nur das Gegenteil. Es schien, als ob die steigende Einsicht von der vernichtenden Wirkung sozialdemokratischer Theorien und ihrer Erfüllung nur die zur Verstärkung ihrer Entschlossenheit dienen würde. Je mehr ich dann so mit ihnen stritt, umso mehr lernte ich ihre Dialektik kennen. Erst rechneten sie mit der Dummheit des Gegners, um dann, wenn sich ein Ausweg nicht mehr fand, sich selber einfach dumm zu stellen. Nützte alles nichts, so verstanden sie nicht recht oder sprangen gestellt augenblicklich auf ein anderes Gebiet über, brachten nun Selbstverständlichkeiten, deren Annahme sie aber sofort wieder auf wesentlich andere Stoffe bezogen, um nun, wieder angefasst, auszuweichen und nichts Genaues zu wissen. Wo immer man die so einen Apostel angriff, umschloss die Hand einen qualligen Schleim, das Qual einem geteilt durch die Finger, um sich im nächsten Moment schon wieder zusammenzuschließen. Schlug man aber einen wirklich so vernichtend, dass er von der Umgebung beobachtet nicht mehr anders als zustimmen konnte und glaubte man so wenigstens einen Schritt vorwärts gekommen zu sein, so war das Erstaunen am nächsten Tag groß. Der Jude wusste nun von gestern nicht mehr das Geringste, erzählte seinen alten Unfug wieder weiter, als ob überhaupt nichts vorgefallen wäre und tat, empört zur Rede gestellt, erstaunt, konnte sich an rein gar nichts erinnern, außer an die doch schon am Vortage bewiesene Richtigkeit seiner Behauptungen. Ich stand manches Mal starr da. Man wusste nicht, was man mehr bestaunen sollte, ihre Zungenfertigkeit oder ihre Kunst der Lüge. Ich begann allmählich, sie zu hassen. Dies alles hatte nun das eine Gute, dass ich eben dem Umfange, in dem ich ihre eigentlichen Träger oder wenigstens die Verbreiter der Sozialdemokratie ins Auge fielen, die Liebe zu meinem Volke wachsen musste. Wer konnte auch bei der teuflischen Gewandtheit dieser Verführer das unselige Opfer verfluchen? Wie schwer war es doch mir selber, der dialektischen Verlogenheit dieser Rasse Herr zu werden? Wie vergeblich aber war ein solcher Erfolg bei Menschen, die Wahrheit im Munde verdrehen, das soeben gesprochene Wort glatt verleugnen, um es schon in der nächsten Minute für sich selber in Anspruch zu nehmen. Nein, je mehr ich den Juden kennenlernte, umso mehr musste ich dem Arbeiter verzeihen. Die schwerste Schuld lag nun in meinen Augen nicht mehr bei ihm, sondern bei all denen, die es nicht der Mühe wert fanden, sich seiner zu erbarmen, in eiserner Gerechtigkeit dem Sohne des Volkes zu geben, was ihm gebührt, den Verführer und Verbrecher aber an die Wand zu schlagen. Von der Erfahrung des täglichen Lebens angeregt, begann ich nunmehr den Quellen der marxistischen Lehre selber nachzuspüren. Ihr Wirken war mir im Einzelnen klar geworden. Der Erfolg davon zeigte sich mir täglich vor dem aufmerksamen Blick. Die Folgen vermochte ich bei einiger Fantasie mir auszumalen. Die Frage war nur noch, ob den Begründern das Ergebnis ihrer Schöpfung schon in seiner letzten Form gesehen vorschwebte oder ob sie selber das Opfer eines Irrtums wurden. Beides war nach meinem Empfinden möglich. Im einen Falle war es die Pflicht eines jeden denkenden Menschen, sich in die Front der unseligen Bewegung zu drängen, um so vielleicht doch das Äußerste zu verhindern. Im anderen aber mussten die einzigen Urheber dieser Völkerkrankheit wahre Teufel gewesen sein. Denn nur in dem Gehirn eines Ungeheuers, nicht eines Menschen, konnte dann der Plan zu einer Organisation sinnvolle Gestalt annehmen, deren Tätigkeit als Schlussergebnis zum Zusammenbruch der menschlichen Kultur und damit zur Verödung der Welt führen muss. In diesem Falle blieb als letzte Rettung nur noch der Kampf. Der Kampf mit allen Waffen, die menschlicher Geist, Verstand und Wille zu erfassen vermögen. Ganz gleich, wem das Schicksal dann seinen Segen in die Waagschale senkt. So begann ich nun, mich mit den Begründern dieser Lehre vertraut zu machen, um so die Grundlagen der Bewegung zu studieren. Dass ich hier schneller zum Ziele kam, als ich vielleicht erst selber zu denken wagte, hatte ich allein meiner nun gewonnenen, wenn auch damals noch wenig vertieften, Kenntnis der Judenfrage zu danken. Sie allein ermöglichte mir den praktischen Vergleich der Wirklichkeit mit dem theoretischen Geflunker der Gründungsapostel der Sozialdemokratie. Da sie mich die Sprache des jüdischen Volkes verstehen gelehrt hatte, das redet, um die Gedanken zu verbergen oder zumindest zu verschleiern, und sein wirkliches Ziel ist mithin nicht in den Zeilen zu finden, sondern schlummert wohl verborgen zwischen ihnen. Es war für mich die Zeit der größten Umwälzung gekommen, die ich im Innern jemals durchzumachen hatte. Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. Nur einmal noch. Es war das letzte Mal, kamen mir in tiefster Beklommenheit ängstlich drückende Gedanken. Als ich so durch lange Perioden menschlicher Geschichte das Wirken des jüdischen Volkes forschend betrachtete, stieg mir plötzlich die bange Frage auf, ob nicht doch vielleicht das unerforschliche Schicksal aus Gründen, die uns armseligen Menschen unbekannt, den Endsieg dieses kleinen Volkes in ewig unabänderlichen Beschlüsse wünsche. Sollte diesem Volk, das ewig nur dieser Erde lebt, die Erde als Belohnung zugesprochen sein? Haben wir ein objektives Recht zum Kampf für unsere Selbsterhaltung oder ist auch dies nur subjektiv in uns begründet? Indem ich mich in die Lehre des Marxismus vertiefte und so das Wirken des jüdischen Volkes in ruhiger Klarheit einer Betrachtung unterzog, gab mir das Schicksal selber seine Antwort. Die jüdische Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt anstelle des ewigen Vorrechts der Kraft und Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur. Sie würde als Grundlage des Universums zum Ende jeder gedanklich für Menschen fasslichen Ordnung führen. Und so wie in diesem größten erkennbaren Organismus nur Chaos das Ergebnis der Anwendung eines solchen Gesetzes sein könnte, so auf der Erde für die Bewohner dieses Sternes nur ihr eigener Untergang. Sieg der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt. Dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein. Dann wird dieser Planet wieder einst wie vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote. Und so glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.